Thema lautet Glaubensheilungen im 20. Jahrhundert. Eine alte Legende berichtet von einem portugiesischen Kloster, das gefährlich hoch oben auf einem 100 Meter steilen Felsen stand. Die Besucher konnten dieses Kloster nur aufsuchen, wenn an einem Seil ein Weidenkorb heruntergelassen wurde. Und sie wurden dann mit einem abgenutzten Seil hochgezogen. Als ein Besucher oben ankam, fragte er einen der Mönche ganz ängstlich, wie oft wird das Seil erneuert? Der Mönch erwiderte ganz ruhig, wann immer das Alte reißt. Das ist sehr gewagt, das ist sehr gefährlich, aber so leben wir eigentlich dahin. Wir nehmen Dinge, die wir eigentlich nicht nehmen sollten, die ungesund sind. Wir gönnen uns manchmal zu wenig Schlaf, Entspannung, nicht die richtige Kurzweil. Man schlendert so nichts achtend dahin und plötzlich reißt das Seil. Wir stellen die Frage, muss es so bald reißen? Und keiner weiß, wann es reißt. Wir leben also gefährlich. Gefängnisse, Krankenhäuser sind gefüllt mit dem Beweismaterial für die Wirkungen des Alkohols zum Beispiel. Aber Gott schlägt keinem Menschen die Flasche aus der Hand. Gott beauftragt auch keinen Engel, das Feuerzeug auszublasen, wenn sich jemand eine Zigarette anzünden will. Gott schiebt uns nicht vom Tisch weg, wenn wir zu viel essen. Aber die Folgen muss jeder Mensch tragen. Gott lässt uns einen freien Willen. Er legt uns die Tatsachen vor und wir können entscheiden. Wenn jemand krank ist, dann sehnt er sich nach nichts mehr als nach Gesundheit. Und so gibt es heute viele, die keine Mühe scheuen, dorthin zu gehen, wo man Gesundheit erhalten kann. Wo es Gesundheitsversammlungen gibt, Heilungsversammlungen, genauer gesagt. Ich will hier kurz etwas erwähnen, dem wir uns früher oder später gegenübergestellt sehen. Und jeder von uns muss sich dann persönlich entscheiden, wie er sich verhalten will. Obwohl das an für sich ein großes, selbstständiges Thema ist, will ich es hier versuchen, in kurzen Worten zusammenzufassen. Es geht um die drei Wellen der charismatischen Bewegung. Die erste Welle hatte ihren Anfang im Jahr 1901. Die zweite Welle hatte ihren Anfang der 60er Jahre. Und diese zweite Welle hat sich weltweit ausgebreitet, auch unter den Katholiken. In beiden Wellen spielt das Zungenreden eine besondere Rolle. In der zweiten Welle taucht dann auch die Heilung auf. Aber dann entstand die dritte Welle in den frühen 80er Jahren, die begleitet ist von Zeichen und Wundern neben Zungenrede. Und da wurde ein Begriff geprägt, der heute sehr viel bedeutet, vielen Menschen, Power Evangelism oder bevollmächtigte Evangelisation, besonders durch Wunderkrankenheilungen. Einer derjenigen, der diese Richtung der Power Evangelism, dieser bevollmächtigten Evangelisation vertritt, ist John Wimber. Und ich will zwei seiner Aussagen hier kurz zitieren, damit wir das richtig einordnen können. Anstatt nur Evangelisten, Heilungsprediger oder Hauskreisleiter auszubilden, werden in der dritten Welle alle Christen für den Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet, besonders für persönliche Evangelisation und göttliche Heilung. Ende des Zitats. Er spricht also hier von allen Christen. Und das ist seinem Buch entnommen, die dritte Welle, Projektion J. Ein weiteres Zitat auf Seite 233, das war eben Seite 234. Ein kurzer Satz oder zwei kurze Sätze. Mein Ziel ist, dass der ganze Leib Christi den Dienst der Heilung aufnimmt. Ich möchte nicht, dass es auf einige wenige Glaubensheiler beschränkt bleibt. Wir stellen die Frage, was sagt das Wort Gottes dazu? Wenn wir hier Apostelgeschichte Kapitel 10 aufschlagen und dort Vers 5 bis Vers 8 lesen, haben wir einen wertvollen Hinweis, wem damals die Vollmacht zur Heilung übertragen wurde. Von Jesus selbst, Matthäus 10, Vers 5 bis Vers 8. Diese 12 sandte Jesus, gebot ihnen und sprach, geht nicht auf der Heidenstraße und zieht nicht in der Samariterstätte, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel, geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt böse Geister aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Dieser Auftrag richtete sich ganz klar an die damaligen Apostel. Und wenn wir dann den großen Missionsauftrag aufschlagen in Matthäus 28, Vers 18 bis Vers 20 und Markus 16, Vers 14 bis Vers 16, finden wir keinen Hinweis, dass jeder Christ beauftragt wurde, Heilungen vorzunehmen. Aber alle sind beauftragt, Zeugen zu sein, das Evangelium Gottes zu verkündigen. Und wenn wir dann die Geistesgaben kennenlernen, die uns in der Bibel genannt werden, in 1. Korinther Kapitel 12 machen wir, gut, vielen Dank, ich werde mich bemühen, langsamer zu sprechen. Wenn wir dann die Geistesgaben in 1. Korinther Kapitel 12 studieren, stellen wir fest, dass nicht jeder das Versprechen bekommen hat, Kranke heilen zu können. Ich lese dort Vers 7 bis Vers 11. In einem jeglichen offenbaren sich die Gaben des Geistes zu gemeinem Nutzen. Einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit. Dem anderen wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen der Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Zungen auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen das Seine zu, wie er will. Das Thema Geistesgaben ist ein außerordentlich wertvolles Thema. Es hat mein Leben sehr bereichert und positiv verändert, und ich wünschte, ich hätte darüber schon früher Kenntnis gehabt. Aber nirgends wird hier davon geredet, dass einer von Gott alle Gaben geschenkt bekommt. Und keiner kann sich die Gaben aussuchen. Nirgends im Neuen Testament wird materieller Reichtum und Gesundheit versprochen. Treue Diener Gottes waren zur Zeit des Neuen Testamentes krank. Ich denke hier an Epaphroditus, er war dem Tod sehr nah, Philipper 2, 25 bis 27, an Trophimus, 2. Timotheus 4, Vers 20. Wir wissen, dass Timotheus schwach war, körperlich schwach, 1. Timotheus 5, Vers 23. Auch Paulus war schwach. Er hatte das Urteil des Todes in sich und wurde von einem Engel Satans geschlagen. Stichwort Gesundheit. Wir wünschen uns alle Gesundheit. Nichts sehnlicher als das, wenn wir krank sind. Und erst wenn wir krank sind, stellen wir fest, wie wichtig und wie wertvoll die Gesundheit war. Ich finde, die Aussage Jesu ist sehr wichtig. In Matthäus Kapitel 24. Er nennt hier die Zeichen der Zeit, die sich erfüllen sollen vor seinem Kommen. Er nennt die Zeichen alle einmal bis auf ein Stichwort, das begegnet uns viermal. Es muss also offenbar Jesus sehr wichtig gewesen sein. Matthäus 24, Vers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Stichwort Verführung. Vers 5. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Vers 11. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und jetzt kommt der Höhepunkt in Vers 24. Denn mancher falsche Christus und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Die dringende Warnung Jesu, pass auf, du bist ein Auserwählter, du bist ein Gläubiger. Da werden so große Zeichen und Wunder geschehen, dass es sogar denkbar ist, dass du als gläubiger Mensch verführt wirst. Nämlich dann, wenn wir nicht genau die biblischen Aussagen kennen. Deswegen ist es für uns wichtig, dass unser Glaube, unser Wissen sich allein auf dieses Buch gründet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott so ohne weiteres Gesundheit schenkt, wenn der Mensch ungesund lebt. Ich denke an meinen Onkel, es war an einem Sabbatnachmittag vor vielen Jahren. Wir waren draußen im Frühling und haben einen Spaziergang gemacht. Und da sagte mir Kurt, ich habe Lungenkrebs. Ich kann niemandem die Schuld geben. Ich bin seit Jahren Tag Adventist, aber während des Krieges habe ich einige Jahre geraucht. Ich wusste, dass das Rauchen Sünde ist, dass es ungesund ist. Ich habe wieder Schluss gemacht vor Jahren, aber jetzt hat es mich erwischt. Und als Krankenpfleger weiß ich, ich werde einen qualvollen Tod haben. Ich muss mir selbst die Schuld geben. Vielleicht macht mich Gott gesund, ich bitte ihn darum. Aber wenn er mich nicht gesund macht, dann muss ich die Folgen meines verkehrten Handelns tragen. Dann kann ich nur Gott bitten, dass er mir Kraft schenkt, das Recht zu tragen. Mein Onkel ist von Gott zur Ruhe gelegt worden. Todesursache Lungenkrebs. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn jemand Lungenkrebs hat, verursacht durch Rauchen, und er geht jetzt in eine Heilungsversammlung, und er wird gar nicht gefragt, was die Ursachen seines Leidens sind, und jetzt wird Gott angerufen, und Gott schenkt dem Betreffenden jetzt Gesundheit, und der Betreffende sagt, Dankeschön, lieber Gott, und er raucht hinterher genauso, wie er vorher geraucht hat, dann kann ich für mich persönlich darin keinen Sinn erkennen. Worum geht es, wenn es um Krankenheilungen geht? Worum oder worauf sollten wir achten, wenn wir uns einem Menschen anvertrauen, der die Gabe besitzt, Kranke gesund zu machen? Ich habe in meinem Buch darüber einen kurzen Abschnitt niedergeschrieben, Zauber des Aberglaubens, Belastung und Befreiung, und ich lese hier nur 10 Punkte vor, ohne die zu kommentieren. 10 Bewertungen für eine göttliche Heilung. Erstens, erbittet der Gesundbeter die Heilung von Gott oder richtet er sein Gebet an eine andere Macht? Zweitens, betet der Gesundbeter nach dem Vorbild Jesu, nicht mein, sondern dein Wille geschehe? Erteilt der Gesundbeter Gott einen Befehl, den Kranken gesund zu machen? Drittens, steht Jesus Christus als der göttliche Arzt im Vordergrund? Wird Gott nur als eine Art Werbeagent benutzt, um das eigene Ansehen zu fördern? Geht es in erster Linie um die eigene Ehre oder steht die Ehre Gottes im Vordergrund? Viertens, verkündigt der Gesundbeter eine Botschaft oder vertritt er eine Meinung, die mit der Gesamtaussage der Bibel in Einklang steht? Wenn keine Übereinstimmung mit der Bibel vorliegt, gilt das Urteil des Wortes Gottes. In Galater 1, Vers 7 bis 9. Fünftens, stimmt der Lebenswandel und das Bekenntnis des Gesundbeters mit den Aussagen der Bibel überein? Wenn dies nicht der Fall ist, gilt das Urteil Jesu in Matthäus 7, 15 bis 23. Sechstens, macht der Gesundbeter darauf aufmerksam, dass die Krankheit möglicherweise durch die Missachtung von Naturgesetzen verursacht wurde. Unterrichtet ihr die Hilfesuchenden, wie sie in Zukunft die Naturgesetze beobachten können? Siebtens, wird die Aufklärung über die Heilkraft des Sonnenlichtes und des Wassers gegeben? Die innerliche und äußerliche Anwendung von Wasser ist für den Körper eine Quelle der Gesundheit. Achtens, werden Hinweise gegeben, wie wichtig frische, reine Luft, ausreichende körperliche Bewegung, erholsame Ruhe und ausreichend Schlaf für unsere Gesundheit ist? Neuntens, erfolgen Anleitungen zu einer gesunden und ausgewogenen Vollwerternährung, so wie der Schöpfer das für den Menschen vorgesehen hat? Zehntens, weist der Gesundbeter darauf hin, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das sind wichtige Kriterien, wenn es um Gesundheit geht und man sich einem Menschen anvertrauen will. Gesundheit, etwas Wertvolles, unwahrscheinlich wertvoll. Gott ist unsere Gesundheit keine Nebensache. Mancher sagt, Glauben, Gotteserkenntnis, Religion, das hat etwas mit dem Verstand zu tun, das hat etwas mit dem Gefühl zu tun, aber wie ich lebe, darüber bin ich keinem Menschen Rechenschaft schuldig. Ich lese hier in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23, eine entscheidende Aussage. Ihr aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist, ganz samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden, unversehrt, unsträflich auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Da ist vom Geist die Rede, von dem Intellekt, von dem Verstand, da ist von unserer Seele die Rede, von unserer Gefühlswelt. Wir haben Empfindungen, positive, negative, wir können lieben oder hassen. Und da ist von unserem Leib die Rede, von unserem Körper, das Knochengerüst, das Fleisch, mit allem, was dazugehört. Alle drei Bereiche sollen durch Gott geheiligt werden, unsträflich, damit wir bereit sind auf das Kommen Jesu. Wir müssen also vor Gott einmal Rechenschaft ablegen, was wir mit unserer Gesundheit tun, wie wir uns verhalten. Und wir haben hier die Aussagen in 1. Korinther Kapitel 3, die das bestätigen, die uns unsere Verantwortung zeigen, die wir vor Gott tragen. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wenn junge Menschen sagen, ich nehme Drogen, ich trinke Alkohol, ich genieße mein Leben und was ich mit meiner Gesundheit, mit meinem Körper anstelle, das geht niemandem etwas an, dann ist das sehr egoistisch gedacht. Und wenn ich mich gesundheitlich ruiniert habe, wenn ich intensiv gelebt habe und ich bin mit 23 ausgebrannt, dann ist das meine Angelegenheit. Vordergründig ja. Aber die Heilige Schrift sagt uns, dass wir uns vor Gott verantworten müssen und dass Gott uns fragt, wie wir mit unserer Gesundheit, mit unseren körperlichen Kräften umgegangen sind. Jesus warnt uns und diese Warnung sollten wir ernst nehmen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, dass die Heilige Schrift, der Apostel Paulus davon spricht, dass es um unseren Geist geht, um unsere Seele, um unseren Körper. Ich wünschte, es würden 2-3 Stunden für dieses Thema zur Verfügung stehen. Wenn jemand körperliche Gesundheit braucht und sich wünscht, dann ist eine der Voraussetzungen dafür, dass unser Denken, unsere Gedankenwelt gesund ist. die kann sehr krank sein, ohne dass wir das wissen. Da gibt es zum Beispiel, und jetzt nenne ich nur ein Beispiel, und ich könnte viele benennen, viele verschiedene Situationen, die sogenannten Mitleidjäger. Vielleicht haben wir das noch nie gehört. Mitleidjäger. Kinder sind sehr hell, sie lernen sehr schnell, viel schneller als den Eltern manchmal lieb ist. Und sie stellen fest, wenn sie jetzt mal krank sind, dann bekommen sie mehr Aufmerksamkeit und mehr Zuwendung von den Eltern. Und beim zweiten Mal genauso und beim dritten Mal genauso. Und sie stellen fest, sie stehen plötzlich im Mittelpunkt des Interesses. Als Erwachsener kann sich das so tief gefestigt haben in der Gedankenwelt, dass man unter Umständen bewusst durch Krankheit versucht, Mitleid zu erregen. Ich spreche nicht von denen, die tatsächlich schwer krank sind und keinen Gedanken daran haben, jetzt im Mittelpunkt stehen zu wollen. Aber wenn man krank ist, bekommt man mehr Aufmerksamkeit. Wie geht's dir? Und der Betreffende sagt, mir geht's schlecht. Und er schildert jetzt das. Ich spreche nicht von denen, ich will das wiederholen, die ehrliche Auskunft geben und nicht daran denken, Mitleid zu erregen, sondern von denen, bei denen das im Unterbewusstsein gespeichert ist. Sie benutzen die Krankheit unter Umständen als ein Mittel zum Zweck, um im Mittelpunkt zu stehen, die sogenannten Mitleidjäger. Es gibt die Misserfolgsspezialisten. Wir hatten auf dem College in Newbold einen Studenten, und ich erinnere mich sehr gut an ihn. Er kam aus Singapur, er war sehr intelligent, aber er fehlte grundsätzlich bei jeder entscheidenden Prüfung. War krank. Was hat er damit bezweckt? Die Lehrer hatten Nachsicht und sagten, die entscheidende Prüfung musst du in jedem Fall machen, aber wenn du jetzt krank bist, dann holen wir die Prüfung eben nach, wenn du wieder gesund bist. Und er hatte erreicht, mehr Zeit zur Vorbereitung. Und weil das so regelmäßig geschah, habe ich den Eindruck gewonnen, er ist ein Misserfolgsspezialist. Er schiebt die Krankheit vor, um sich vor Misserfolgen zu schützen, damit er leichter durchs Leben kommt. Seine Krankheit die beste Entschuldigung, um unangenehmen Dingen aus dem Weg zu gehen. Wenn Gott mir Gesundheit schenken will, dann muss zuerst einmal mein Denkprozess in Ordnung kommen. Eine gesunde Seele. Der seelische Bereich, die Gefühlswelt, die in unserem Leben eine unwahrscheinlich große Rolle spielt. Ich will hier eine Wortschöpfung gebrauchen, die sehr ungewöhnlich ist, ein sehr langes Wort. Es gibt Ungerechtigkeitsgedächtniskünstler. Uns allen ist Ungerechtigkeit widerfahren. Wir haben in der Vergangenheit Enttäuschungen erlebt. Keiner bleibt davon verschont. Aber es gibt Menschen, die stellen diese gefühlsmäßigen Regungen und Erlebnisse praktisch in die Tiefkühltruhe. Und da kann man das Monate, Jahre lang aufbewahren, und was man aus der Tiefkühltruhe herausholt, das ist taufrisch. Da kann es sein, dass dir Menschen begegnen, die dir erlittenes Unrecht in den letzten Einzelheiten schildern. Ihre Enttäuschungen, mit allem Drum und Dran, ihre Empfindungen. Und dann kommst du auf die Idee und fragst, ja, wann ist es denn passiert? Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau auf den Tag, aber ich denke, es ist 20 Jahre her. Und du hast den Eindruck, es sei gerade gestern passiert. Diese negativen Empfindungen, selbst wenn wir sie verdrängen ins Unterbewusstsein, sie begleiten uns. Sie nehmen uns Nervenkraft. Und es ist viel besser, mit solchen Enttäuschungen bewusst zu Jesus zu kommen. Und ich werde heute Abend mehr darüber sagen, bei unserem zweiten Thema über das Verheißungsgebet. Und Jesus zu bitten, mich von meinen unguten Empfindungen zu befreien, von meinen Enttäuschungen, von meinem Groll, von meiner Bitterkeit. Jesus kann das tun. Er will nicht, dass ich mich damit jahrelang quäle. Und wir wissen, dass negative Gedanken, negative Empfindungen, Bitterkeit, Groll, Hassgefühle unsere Gesundheit untergraben. Und man muss sich wundern, wie stabil die Gesundheit mancher Menschen ist, die 10, 20 Jahre lang andere hassen können, bis es dann bei einem Körperorgan durchschlägt. Was nutzt die beste Medizin bei Magenbeschwerden und Gallebeschwerden, wenn in Wirklichkeit ungute Gefühle dahinter stecken? Bitterkeit, Enttäuschung, die nie von Jesus weggenommen werden konnten, weil sie Jesus nicht bekannt wurden. In einer westdeutschen Großstadt hatte ich Evangelisation, habe über dieses Thema gesprochen. Und dann kam eine Glaubensschwester zu mir, sie wohnt in einem Hochhaus, und sagte: Bruder Hasel, ich habe ein großes Problem, bitte kannst du mich besuchen. Und der Mann war dann so taktvoll und ging in das Wohnzimmer. Wir saßen in der Küche beieinander und sie sagte mir: Bruder Hasel, ich habe ein großes Problem. Ich habe Krebs und der Arzt gibt mir nur noch einige Monate Zeit. Und ich war jetzt innerlich vorbereitet, dass die Schwester kommt und sagt: Bruder Hasel, würdest du nach Jakobus 5 mit mir beten? Aber ihr Anliegen war ein ganz anderes. Sie sagte: Weißt du, ich habe meine Angelegenheit, meine Krankheit Gott übergeben. Wenn er mich zur Ruhe legen will, dann habe ich Gott die Erlaubnis gegeben, nur bereit zum Sterben bin ich nicht. Warum nicht? Weißt du, da wohnt über mir eine Familie, die unwahrscheinlich laut ist. Und alles ist hier Beton. Und wenn die so laut sind, dann nehme ich den Besen und klopf gegen die Decke. Und dann sind die noch lauter. Und dann klopfe ich nochmals. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich lebe mit meinen Nachbarn da oben im Unfrieden. Bruder Hasel, und ich kenne kein Rezept. Und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass diese Angelegenheit in Ordnung käme. Ich habe solch ungute Gefühle und ich ärgere mich so über meine Nachbarn da oben. Und so haben wir miteinander gebetet. Ich habe die Schwester gefragt: Schwester, glaubst du, dass Jesus dir diese unguten Gefühle und den Ärger über deinen Nachbarn wegnehmen kann nach der Verheißung, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei? Und dass du nicht mehr auf Vergeltung bedacht bist? Sie sagte: Wenn es einer tun kann, kann das Jesus. Ich sagte: Schau, dann wollen wir darüber beten, dass Jesus dich davon befreit. Und wir haben zusammen in der Küche niedergekniet. Wir haben gemeinsam laut gebetet. Und sie hat sich hinterher so bedankt. Sie sagt: Bruder Hasel, jetzt habe ich den Frieden in meinem Herzen. Ich werde morgen gehen, werde mich mit meinen Nachbarn aussöhnen, werde ihnen sagen, ich werde nie mehr mit dem Besen hochklopfen. Und ich hatte ungute Gefühle gegen sie und die Gefühle sind weg. Und dann kam der Mann heraus und er sagt: Sie Liebling, das Problem ist gelöst. Wir haben gebetet. Und der Mann sagte: Ich war im Wohnzimmer und habe für dich gebetet, dass der Herr Jesus dir helfen soll. Unsere Gefühlswelt muss in Ordnung sein, wenn es um körperliche Gesundheit geht. Für mich war es überraschend, dass die Schwester gar keinen Gedanken daran hatte, um körperliche Gesundheit zu beten. Für sie war das seelische Problem ein viel größeres. Es gibt natürlich auch verkehrte Beweggründe. In Jakobus Kapitel 4, Vers 3 haben wir einen interessanten Text. Jakobus 4, Vers 3: Ihr bittet und empfangt nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Es gibt in der Tat, wie wir das auch heute Abend hören werden, verkehrte Beweggründe, wenn ich bete. Und das kann mir möglicherweise gar nicht bewusst sein. Es ist tatsächlich sehr unbequem, krank zu sein. Und es ist für jeden Menschen eine sehr einschneidende Erfahrung, wenn er älter wird und feststellt, dass seine Kraftgrenzen, seine Nervenbelastung enger wird, dass er nicht mehr so die Bäume ausreißen kann, in Anführungsstrichen, wie im Alter von 30, 35 Jahren. Und jeder von uns ist gefordert, ob wir dem innerlich zustimmen können, in den Grenzen leben zu wollen und zu können, die Gott uns gegeben hat. Grenzgänger leben immer gefährlich. Er war ein Geschäftsmann, sehr tüchtig, aber für Gott wenig Zeit. Will ich auch Zeit haben für meinen Mitmenschen? Zeit für dich, Gott. Du bist ja immer zu kurz gekommen. Ich war zu beschäftigt. Ich hatte noch nicht mal Zeit, richtig zu beten. Ich werde Zeit haben für meine Familie. Ich will ein besserer Christ sein. Nicht in eigener Kraft. Lieber Gott, mit der Kraft, die du mir schenkst. Ich werde mir Zeit nehmen, dich, großer Gott, besser kennenzulernen. Ich denke, dann kann eine Krankheit wirklich zum Segen sein. Auch wenn wir am Anfang aus verkehrten Beweggründen um Gesundheit gebetet haben. Da gibt es dieses wertvolle Buch Lebensglück. Ich will hier ein oder einige Sätze kurz zitieren. Es ist vergeblich, wenn man jemanden lehrt, er solle zu Gott als dem Heiler seine Gebrechen aufschauen, wenn man ihn nicht darauf hinweist, seine ungesunde Lebensweise abzulegen. Wenn er eine Gebetserhörung erleben möchte, muss er vom Übel ablassen und rechte Gewohnheiten annehmen. Er muss in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes leben, auch in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen. Ich freue mich, dass wir beten können und beten dürfen, wenn wir krank sind. Ich will drei Texte aufschlagen, drei großartige Aussagen, die in der Bibel stehen. Zwei davon, die wenig gelesen werden. Im Alten Testament, Prophet Hosea, Kapitel 6, Vers 1. In meiner Bibel steht am Rand ein V, weil es ein Versprechen ist. Hosea, Kapitel 6, Vers 1. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn. Denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Das war die Lebenshaltung des Hiob. Wir haben heute erneut von ihm gelernt, dass er seelische Höhenflüge hatte und seelische Tiefs, seelische Wechselbäder. Und bei all dem, was ihm widerfahren ist, kam ihm doch immer wieder die Erkenntnis, auch wenn er keine vollständig richtige Gotteserkenntnis hatte, es gibt einen lebendigen Gott, der sich für mich einsetzt. Und wir werden nächste Woche feststellen bei unserem Hiob-Studium, die Kernaussage, eine der Kernaussagen des Buches Hiob lautet, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die zweite Aussage, ebenfalls im Alten Testament, Jeremia Kapitel 33. Jeremia 33, ebenfalls ein Versprechen, das Gott gegeben hat, schon zu alttestamentlicher Zeit, Vers 6. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Dauernden Frieden, das hängt zusammen mit Sündenvergebung. Das hängt nicht nur von der körperlichen Gesundheit ab. Und so können wir verstehen, dass Jesus in der Regel, wenn er geheilt hat, vorher Sünden vergeben hat. Ich kann also mit meiner Sündenschuld zu Jesus kommen, kann sie ihm bekennen und er vergibt mir. Und wenn es Gottes Wille ist, kann er mir auch körperliche Gesundheit schenken. Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, hat Jesus gebetet. Und schließlich die Aufforderung, die Einladung und das Versprechen in Jakobus Kapitel 5. Und ich lese hier von Vers 13 bis Vers 16. Und wir wollen das aufmerksam lesen. Jakobus 5, Vers 13 bis Vers 16. Das ist der Text, der mit am bekanntesten ist. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er hat Sünden getan, wird ihm vergeben werden. Bekennet einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Zwei Dinge fallen mir hier auf. In Vers 15. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Ich vermisse den Hinweis, das Gebet des Glaubens wird den Kranken in jedem Fall gesund machen. Es wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Da steht nicht gesund machen. Wenn es Gottes Wille ist, kann er gesund machen. Aber das Aufrichten, das seelische Aufrichten, das seelische Gleichgewicht, das der Kranke vorher verloren hat, das ist genauso wichtig. Wenn wir also beten, und wir sind eingeladen, das zu tun, die Ältesten sind gefordert, die Ältesten der Gemeinde, dass sie hier die Salbung mit Öl vornehmen und dann dieses Glaubensgebet beten. Wie könnte dieses Gebet aussehen? Wie könnte es formuliert werden? In dem Buch Lebensglück habe ich hier ein Gebet formuliert gefunden, das mir sehr gut gefällt. Natürlich kann man das der Situation anpassen. Herr, du weißt alle Geheimnisse der Seele. Du kennst diesen Menschen. Jesus, du bist der Fürsprecher. Du gabst dein Leben für ihn. Du liebst ihn mehr als wir. Ist zu deiner Ehre und zum Heil des Kranken, so bitten wir dich im Namen Jesu, mache ihn gesund. Willst du ihn nicht wieder gesund machen, so tröste ihn mit deiner Gnade und stärke ihn durch deine Gegenwart und seinem Leiden. Das Gebet des Glaubens für einen Kranken, die Fürbitte. Gott hat drei Möglichkeiten, solch ein Gebet zu beantworten. Es gibt augenblickliche Heilung, dann sagt Gott zu solch einer Bitte nach seinem göttlichen Ratschluss ja. Und solche Wunder geschehen auch heute noch, auch innerhalb der Adventgemeinde. Nur wir sprechen nicht so öffentlich darüber. Das Gegenteil wäre, dass Gott in seinem göttlichen Ratschluss aus einem Grund, den wir nicht kennen, zu unserer Bitte Nein sagt. Dann kommen wir vielleicht in eine Hiob-Situation. Lieber Gott, warum nicht? Aber selbst wenn Gott aus einem Grund Nein sagt zur körperlichen Heilung, war dieses Gebet nicht umsonst. Warum nicht? Aus der seelsorgerlichen Erfahrung bei solchen Gebeten kann ich aus eigenem Erleben berichten, und das gebe ich hier als Zeugnis weiter, wenn Gott dieses Gebet nicht erhört hat, das Gebet war nicht umsonst. Wir lehnen uns ja gegen unsere Krankheit, gegen unser körperliches Schicksal auf. Wir sagen, lieber Gott, warum gerade ich? Da gäbe es andere, die hätten das eher verdient als ich. Warum ich? Ich habe dir immer so treu gedient und ich soll jetzt so leiden. Uns ist die Gesundheit nicht gleichgültig. Wir leben oft in Rebellion gegen Gott und klagen ihn an. Wenn wir es auch nicht laut aussprechen, aber mindestens in unserer Gedankenwelt. Wenn jetzt gebetet wurde, wenn jemand sein Leben in Ordnung gebracht hat, wenn er ausgesöhnt ist mit Gott und mit den Menschen und er hat eine gründliche Herzenserforschung durchgeführt, die diesem Gebet immer vorausgeht, von Seiten derer, die krank sind, wie auch von Seiten derer, die beten, und Gott sagt zu diesem Gebet Nein, dann haben wir alle hinterher bekannt, weißt du, jetzt weiß ich, dass Gott mir diese Krankheit bestimmt hat. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß noch nicht einmal richtig, wozu. Aber wenn Gott mir diese Krankheit bestimmt hat, dann gilt mir die Verheißung, die der Apostel Paulus niedergeschrieben hat: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lieber Gott, dann wirst du mir jeden Tag die Kraft geben, die ich brauche. Und wenn du mir die Schmerzen nicht wegnimmst, dann hilf mir jeden Tag, Schmerzen zu ertragen. Dann rebellieren die Betreffenden nicht mehr gegen Gott. Dann haben sie ihren inneren Frieden. Und es gibt eine dritte Möglichkeit, dass Gott zu diesem Gebet sagt: Ich mache dich gesund, aber nicht sofort. Vielleicht bringt Gott die Krankheit zum Stillstand. Und es tritt eine allmähliche Heilung, ein allmählicher Heilungsprozess ein, der sich über Wochen oder Monate oder noch länger erstrecken kann. Wir können hier Gott keine Vorschriften machen, weil wir den Willen Gottes nicht kennen. Und es ist gefährlich, Gott zwingen zu wollen. Da denke ich an jenes dramatische Erlebnis einer Mutter, die Witwe war und nur einen Sohn hatte, an dem sie verständlicherweise sehr hing. Und dieser Sohn wurde todkrank und die Professoren sagten: Wir können das Leben ihres Sohnes nicht retten. Es tut uns leid, wir tun unser Bestes, aber er wird sterben. Und so lag die Mutter Tag und Nacht auf den Knien und hat zu Gott gerufen und hat gesagt: Du hast mir meinen Mann genommen, jetzt bin ich Witwe. Jetzt willst du mir meinen Sohn noch nehmen. Großer Gott, wenn du das tun willst, bist du ein grausamer Gott. Dann werde ich dem Gottesglauben absagen. Dann ist mein Vertrauen zu dir gestört. Du kannst es nicht zulassen. Du bist derjenige, der ihn wieder gesund machen kann. Und so hat die Mutter mit Gott gerungen, Tag und Nacht, tagelang. Und dann wurde der Sohn gesund. Und die Mutter war überaus glücklich, dass Gott so gnädig gewesen ist. Als der Sohn dann erwachsen war, kam er in schlechte Gesellschaft, wurde zum Mörder und wurde zu lebenslänglich verurteilt. Die Mutter durfte ihn einmal im Monat besuchen. Und die Mutter sagte jetzt etwas ganz anderes: Lieber Gott, du wolltest damals meinen Sohn zur Ruhe legen, als er noch unschuldig war. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er in schlechte Gesellschaft kommt und zum Mörder wird und jetzt zu lebenslänglich verurteilt ist. Lieber Gott, eigentlich bin ich schuld. Ich habe dich praktisch gezwungen, ihn gesund zu machen. Und du hast es getan. Wäre meinem Sohn doch nur dieses Schicksal erspart geblieben. Keiner von uns kennt den Willen Gottes für mich, für dich. Aber wir sind eingeladen zu beten. Und wir müssen das Gott überlassen, in welcher Weise er dieses Gebet erhört. Ich will hier einige Erlebnisse berichten zur Ehre Gottes. Ich denke an eine gläubige Frau, die ich besucht habe am Bodensee in einer fantastisch schönen Villa mit einem wunderbaren Blick über den ganzen Bodensee. Sie war schwer krank und musste die meiste Zeit ihres Tages im Bett verbringen. Und ich dachte mir, wie ich sie wohl so am besten trösten könne als Seelsorger. Und dann legte sie mir ein Bekenntnis ab. Sie sagte: Ich habe schon oft gebetet, lieber Gott, mach mich gesund, aber bis zum heutigen Tag hat er mich nicht gesund gemacht. Und die Erkenntnis, die ich bekommen habe, ist folgende: Ich bin ein sehr lebenslustiger Typ. Wenn ich nicht so stark ans Bett gefesselt wäre, würde ich viele Dummheiten machen. Gott weiß das. Und so freue ich mich, dass ich in einem wunderbaren Haus leben darf und dass ich einen herrlichen Ausblick habe. Und so bewahrt mich Gott vor Sünde. Das ist etwas Großes, wenn ein Mensch zu solch einer Einsicht kommt über sein persönliches Befinden. Ich denke an Bruder Viering, den ich sehr schätze, der aber nicht mehr am Leben ist. Er hat mir sein Erlebnis erzählt, eines seiner Erlebnisse. Er wurde zu einer Glaubensschwester gerufen, die Gehirntumor hatte. Die Ärzte sagten: Wir können nicht mehr operieren. Wir können keine Hilfe mehr geben. Es gibt nur noch eine kurze Lebensspanne. Und so hat sie die Ältesten gerufen, und dazu gehörte auch Bruder Viering, und hat sie gebeten, nach Jakobus 5 mit ihr zu beten. Und als der Prediger mit im Raum stand und der Bruder Viering und die anderen Ältesten, fragte der Bruder Viering: Liebe Schwester, diesem Gebet muss eine gründliche Herzenserforschung vorausgehen. Ich habe dich dazu aufgefordert. Wir haben uns vorbereitet. Gott kann nur Gesundheit schenken, wenn es in seinem Willen liegt. Wenn wir im Frieden leben mit allen Menschen und mit Gott. Hast du dein Leben in Ordnung gebracht? Die Schwester sagte: Ja, ich habe alles in Ordnung gebracht. Schwester, die Frage ist so wichtig, wir werden jetzt eine Viertelstunde lang spazieren gehen. Und dann kommen wir zurück und stellen dir dieselbe Frage noch einmal. So sind sie eine Viertelstunde spazieren gegangen. Und als sie zurückkamen, sagte die Schwester: Ja, da gibt es nur eine Kleinigkeit, die fällt mir ein. Wisst ihr, ich habe mal vor Jahr und Tag jemanden aufgenommen in meiner Wohnung, habe ihm Gastfreundschaft gegeben, solange das Haus wieder in Ordnung gebracht wurde und die Dinge, an die ich ständig denken muss, als sie wieder in ihr Haus eingezogen sind, hatten sie vergessen zu fragen, wie viel Strom sie verbraucht haben. Wisst ihr, das ist nur eine Kleinigkeit, aber ich muss immer noch an die Stromrechnung, an die unbezahlte rechnen. Denken. Dann sagte Bruder Viering: Liebe Schwester, dann ist es nicht in Ordnung. Dann hast du dem betreffend, wer immer das war, auch wenn sie es nicht bezahlt haben, nicht vergeben. Schwester, es tut uns leid, wir können heute nicht für dich beten, bring's in Ordnung. Sie haben einen neuen Termin vereinbart. Beim zweiten Mal dieselbe Frage: Lebst du im Frieden mit Gott und mit den Mitmenschen? Die Schwester sagt: Ich habe alles in Ordnung gebracht. Ich habe mich ausgesöhnt, ich habe es vergeben. Wir gehen wieder spazieren. Und so ging sie wieder eine Viertelstunde spazieren. Die Schwester sagte: Mir fällt nichts mehr ein. Da gibt es nichts, was zwischen mir und Gott steht. Und so sagten sie: Gut, dann wollen wir uns niederknien. Sie haben einen Psalmtext gelesen und haben dann gebetet für die Schwester. Nach Jakobus 5 haben sie gesalbt. Die Schwester steht auf und sagt: Brüder, ich danke euch. Ich denke, Gott hat mich gesund gemacht. Als ihr gebetet habt, ist es wie ein elektrischer Strom durch mich gefahren. Ich denke, ich bin gesund. Habt doch noch eine halbe Stunde Geduld, dann kommt mein Mann nach Hause. Lasst mich in die Küche gehen und die Küche in Ordnung bringen. Der Mann kam, seine Frau war nicht im Wohnzimmer. Wo ist meine Frau? Geht's ihr schlecht? Ist sie bei Bewusstsein, ist sie ohnmächtig geworden, die ist in der Küche. Was macht sie in der Küche? Die wäscht das Geschirr. Er ging in die Küche, sie sagt: Liebling, ich bin gesund. Und die nachfolgenden Untersuchungen haben ergeben, die Ärzte konnten nichts mehr feststellen, alle Beschwerden waren weg. Gott hat hier eine augenblickliche Heilung geschenkt. Solche Erlebnisse ehren Gott. Ich will euch von einem Prediger erzählen, der mir sein Erlebnis erzählt hat. Ich habe hier seinen ausführlichen Brief vor mir liegen. Die Ärzte stellten fest, bei einer Untersuchung, Dickdarmkrebs. Alle Röntgenaufnahmen, alle Untersuchungen, Gewebeuntersuchungen ergaben dasselbe Resultat. Es war die Operation angesetzt und er hat seinen Prediger und die Ältesten gerufen, einen anderen Prediger, und hat sie gebeten, nach Jakobus 5 mit ihm zu beten, die Salbung vorzunehmen, bevor er ins Krankenhaus geht. Dann musste die Operation noch einmal verschoben werden und der Professor sagte ihm: Es ist eine Operation, von der wir nicht wissen, wie sie ausgeht. Möglicherweise künstlicher Darmausgang. Und der Bruder sagte sich: Wenn das geschieht, dann bin ich als Prediger nicht einsetzbar. Und er war tief schockiert.
Und der Professor sagte, ich werde mir die größte Mühe geben, aber ich kann für nichts garantieren. Und es wurden nochmal Röntgenaufnahmen gemacht. Und dann am Abend, am nächsten Tag soll die verschobene Operation durchgeführt werden, ging der Prediger ins Bad, ließ das Wasser laufen, damit niemand ihn hören konnte, und betete. So ernst, wie er noch nie gebetet hatte. Und hat sein Leben Gott übergeben und hat gesagt, lieber Gott, in deinen Händen liegt's. Ich will weiterhin für dich dienen, solange ich lebe. Aber wenn du das anders beschlossen hast, dann darfst du mich auch zur Ruhe legen. Und wenn es ein künstlicher Darmausgang sein soll, dann bin ich auch damit einverstanden. Herr Jesus, du darfst es tun, wie du denkst, dass es am besten ist und wie dein Name am meisten geehrt wird. Er wurde operiert und als er dann nach der Narkose aufwachte, stand der Stationsarzt vor seinem Bett und sagte, ich gratuliere Ihnen. Sie sind gesund. Ja, wieso gesund? Wir haben nichts gefunden. Der Professor kommt morgen selbst und wird Ihnen alles erklären. Am nächsten Tag kam der Professor und sagte, was mir bei Ihnen passiert ist, ist mir in meiner langen Laufbahn noch nie passiert. Werden Sie gar nicht operieren brauchen. Aber schauen Sie hier, die Röntgenbefunde und die Gewebeuntersuchungen. Und jetzt stellen wir fest, Sie haben gar nichts. Wir haben Ihren Darm vom Anfang bis Ende untersucht. Da war eine kleine Verwachsung durch eine frühere Blinddarmoperation, das haben wir beseitigt. Sie sind kerngesund. Wenn alles abgeheilt ist, Sie können als gesunder Mann nach Hause gehen. Und bevor er entlassen wurde, ging er zum Professor und hatte folgendes Gespräch, und das will ich hier kurz vorlesen. Ich sprach dann von unserem Vorgehen nach Jakobus 5, Vers 13 bis Vers 16. Erklärte ihm, wie unterschiedlich das sei zu dem allgemeinen Gesundbeten, das heute in sogenannten christlichen Kreisen durchgeführt werde. Der Professor hörte aufmerksam zu. Als ich ihm dann sagte, dass dies Gebet des Glaubens die Ursache dafür sei, dass er nicht mehr gefunden hätte, und ihm vom Glauben an das wunderbare Eingreifen Gottes berichtete, erwiderte er, wenn Sie dies glauben, dann halten Sie fest daran. Ich glaube auch, dass es noch heute Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir mit unserem menschlichen Verstand nicht erklären können. Doch für mich als Arzt gilt das Endergebnis. Und das hieß in Ihrem Fall, aufgemacht und nichts gefunden. Das heißt aber nicht, dass vorher nichts da gewesen sei, denn die Röntgenaufnahmen sind ja ein eindeutiger Beweis dafür. Und dann fährt der Prediger fort. Und als ich dann ihn darauf ansprach, nun könne er mir aber doch genau sagen, ob die Befunde wirklich auf eine Krebserkrankung hinwiesen, antwortete er mir, Herr So-und-so, ganz eindringlich dem Befund nach. Mir blieb nur der eine Weg offen. Ich sagte ihm dann, dass ich gerne für ihn und seine Arbeit beten wolle, wenn es ihm recht sei. Er antwortete darauf, tun Sie dies, auch ich brauche Ihr Gebet. Glaubensheilungen im 20. Jahrhundert. Ich habe noch ein Erlebnis von meinem Schwager. Ich will auch dieses Erlebnis zur Ehre Gottes berichten. Er war mit seinem Freund unterwegs in einem VW-Käfer. Es war eine regennasse Straße. Mein Schwager saß rechts, sein Freund links, er hat das Auto gesteuert. Sie wollten einen anderen Freund besuchen. Das Auto kommt ins Schleudern. Es gibt mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einen Frontalzusammenstoß und mein Schwager war bewusstlos und wurde mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach 3 Tagen war er immer noch bewusstlos. Es zeigten sich Zeichen ernster Verletzungen. Er wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt. Er wurde dann, es war am Freitag, er wurde dann am Montag gründlichst untersucht. Man stellte fest, eine starke Gehirnerschütterung, Grenze zum Schädelbasisbruch. Es hatte sich im Gehirn Flüssigkeit gebildet. Die Flüssigkeit drückte auf Nerven. Und man sagte sich, wenn wir hier eine Operation vornehmen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass sich ein Blutgerinnsel bildet, eine Embolie. Die Ärzte scheuten sich vor einem Eingriff. Eine Woche nach dem Unfall, also am nächsten Freitag, eine erneute Untersuchung. Die Flüssigkeit im Gehirn hatte stark zugenommen. Es war ein enormer Druck entstanden. Und die Ärzte sagten, trotz des hohen Risikos einer Embolie werden wir am Montag eingreifen müssen. Sonst bleiben bleibende Schäden zurück. Da werden bestimmte Gehirnpartien in Mitleidenschaft gezogen. Mein Schwager war immer noch bewusstlos, hatte von all dem keine Ahnung. Und sein gläubiger Vater verständigte den Prediger, wie auch die Gemeindeältesten, und so kamen sie, um für ihn nach Jakobus 5 im Krankenzimmer zu beten. Sie hatten zunächst Psalm 31 gelesen, der Schwager war immer bewusstlos. Dann haben sie alle gebetet, haben ihn mit Öl gesalbt. Und nach dem letzten Amen des letzten Gebetes schlug mein Schwager die Augen auf, richtete sich im Bett auf und wollte wissen, was ist denn hier los? Was macht ihr denn da? Er streckte seine Beine aus und lief einige Schritte. Der Professor wurde geholt, der war ganz entsetzt und sagte sofort wieder ins Bett, Emboliegefahr. Ja, was geht denn hier vor sich? Und man hat ihm jetzt erzählt, was gemacht wurde, dass man gebetet hat, nach Jakobus 5, das Gebet des Glaubens. Der Professor sagte, sowas habe ich noch nie gehört, er muss auf jeden Fall hier bleiben, 3 Tage, muss gründlichst untersucht werden. Dann wurde er entlassen, es fehlte ihm nichts mehr, er war kerngesund. Nach 8 Tagen musste er erneut zur Nachuntersuchung ins Krankenhaus. Aber alle Röntgenaufnahmen zeigten nichts mehr, dass da irgendetwas im Gehirn abnormal gewesen wäre. Der Professor, ein berühmter Gehirnspezialist, er sagt, es ist nicht mehr festzustellen, ich bin Atheist. Aber die Tatsache, dass Sie hier gesund sind, das kann ich nicht wegleugnen. Da ist gebetet worden, ich kann damit nichts beginnen. An Ihnen ist etwas geschehen, wofür ich keine Erklärung habe. Sie nennen es Wunder einer Gebetserhörung. Das war vor vielen Jahren. Mein Schwager hat keinen Gehirnschaden, keinen körperlichen Schaden. Er hat nachträglich seinen Doktor in Physik gemacht. Er unterrichtet an einer unserer Schulen in Physik. Gott kann Gesundheit schenken, wenn es sein Wille ist. Glaubensheilungen im 20. Jahrhundert. Ich denke an die Aussage in dem Psalmen, wo der Psalmist David sagt, Gott, du hilfst so gerne. Er will dir helfen, mir helfen. Wir kennen den Willen Gottes nicht, aber wir dürfen das Vertrauen haben, dass er so hilft, dass es seinem Namen Ehre macht. Amen. Wir wollen zum Gebet aufstehen. Gott, du bist ein allmächtiger Gott. Du bist ein großer Gott. Du bist ein Gott, dem nichts unmöglich ist, der auch heute noch heilen kann. Großer Gott, das Problem ist, dass wir deinen Willen nicht kennen. Du weißt, wer von uns krank ist, schwer krank. Du weißt, wer von uns Schmerzen hat. Du weißt, wo unsere Gefühlswelt nicht in Ordnung ist, wo unsere Gedankenwelt nicht in Ordnung ist. Herr Jesus, bringe diese Dinge in Ordnung. Das kannst du jederzeit tun. Und du tust es gern. Herr Jesus, wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass wir volle körperliche Gesundheit besitzen. Du kannst sie uns schenken, es ist dir ein kleines. Ich bitte dich, mach uns innerlich bereit, dass uns nichts von dir und den Mitmenschen trennt. Und mach uns innerlich bereit, deinen Willen für uns anzunehmen. Schenke uns darüber deinen Gottesfrieden. Kommet hier zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nach dieser Erquickung sehnen wir uns. Wir danken dir für dein Angebot. Und wir danken dir, dass deinem jeden von uns in großer Liebe begegnest. Amen.